Andreas, was wäre, wenn Überzeugungen, die du täglich im Vertrieb nutzt, nachweislich falsch sind und dich jedes Jahr richtig, richtig Umsatz kostet? Ja,
Das wäre definitiv bitter, ja, das wäre schlimm.
ich würde heute gern mal über ein paar gefährliche Mythen im B2B-Vertrieb sprechen.
Sehr
Mit
gerne, weißt du,
Daten,
Bücher.
Praxisbezug oder Beispielen und ja, ohne Rücksicht auf heilige Kühe.
Da bin ich natürlich dabei, wie immer. Mit was magst du denn starten? Gibt so viele.
Naja, ich würde gerne erstmal damit starten, warum das überhaupt ein Problem ist, ja.
Naja, also das Problem ist relativ einfach. Wenn du halt Dinge annimmst, die sich offensichtlich als falsch herausstellen und dich Geld kosten, dann ist, glaube ich, die Relevanz doch relativ gegeben, weil ich will ja nicht umsonst arbeiten, sondern ich will Geld verdienen. Als Unternehmer direkt mein eigenes sozusagen und als Vertriebler geht es ja oft in der Regel um Bonus oder Prämien oder zumindest im direkten Sinne sogar vielleicht um Provision.
Ja, die Frage ist halt, wo kommen diese Vertriebsmythen her, ne? Und warum halten die sich so hartnäckig? Ich würde ja sagen, weil sie eben einfach psychologisch so einfach sind, ne?
Ja, weil ja, und wenn wir uns jetzt mal vielleicht Mythos 1 mal anschauen, also Stichwort, der Kunde kauft immer den günstigsten Preis, dann liegt es ja auch daran, dass es ja so schön ist zu sagen, es liegt nicht an mir, sondern es liegt am Preis.
Genau, wir haben verloren, weil der Preis so hoch war, ja?
Ja.
Nicht, weil ich irgendwas falsch gemacht haben könnte im Verkaufsgespräch oder im ganzen Vertriebsprozess. Ja, ist natürlich einfacher kommuniziert. Aber vielleicht hast du deinen Mehrwert nicht richtig kommuniziert und deswegen das Angebot verloren.
Nicht vielleicht, sondern auf jeden Fall, weil das ist ja genau das Thema. Der Kunde kauft ja nicht den günstigsten Preis, sondern er will ja ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis kaufen. Und wenn er für mehr Preis deutlich mehr Leistung bekommt und er das versteht und zu seinem Bedarf auch passt, nicht immer braucht man die erhöhte Leistung, aber wenn er die erhöhte Leistung auch nutzen kann, dann muss ich es halt auch kommunizieren und darüber verkaufen. Was viele Vertriebler leider nicht können, weil sie da mit einem hochwertigeren Produkt vielleicht ins Rennen geschickt werden, weil sie eine coole Firma haben, die sich was ausgedacht hat. Produkt oder Dienstleistung und verkaufen dann natürlich aber irgendwie versuchen, günstiger zu sein als der andere. Und das ist natürlich fatal.
Genau, also ich würde sagen, wer Mythen aufgibt, der muss Verantwortung übernehmen und das ist der eigentliche Widerstand. Das wollen wir natürlich heute mal ein bisschen reinbohren, würde ich sagen. Ja?
Auf jeden Fall. Was kauft der Kunde wirklich? Wie gesagt, den Mehrwert. Dazu brauche ich aber, um diesen Mehrwert auch kommunizieren zu können, brauche ich halt erstmal eine Beziehung. Ich brauche Vertrauen. Ich brauche eine Glaubwürdigkeit. Kann gerne mit Referenzen unterstützend arbeiten und Storytelling, damit der Kunde am Ende auch Klarheit darüber hat, was ist der Unterschied zwischen den Produkten, zwischen den Dienstleistungen.
Okay, wollen wir mal richtig durch die Mythen durchgehen? Mal gucken, was wir haben, beziehungsweise was ganz besonders oft auftaucht. Günstigster Preis hast du eben schon gesagt, im Prinzip. Ne? Kunde kauft beim günstigsten, ist ein Selbstwertproblem des Verkäufers, meiner Meinung nach.
Naja, nicht Selbstwertproblem, also ein Problem in der Selbstreflexion, wenn er glaubt, dass es wirklich nur am Preis gelegen hat. Aber es ist halt auch ein Problem, weil er halt nicht in der Lage ist, den Mehrwert zu kommunizieren.
Würdest du auch glauben oder sagen, wer wirklich glaubt, dass das Angebot austauschbar ist, dass er das nicht auch im Gespräch so kommuniziert? Also das heißt wirklich die Selbstüberzeugung vom eigenen Produkt, vom eigenen Service.
Also, damit ich dich richtig verstanden hast, du sagst, der es glaubt, dass sein Produkt austauschbar ist, verliert dann, weil er es nicht gut kommuniziert.
Ist genauso wie Lächeln am Telefon, ja, das hört's Gegenüber auch. Ja, wenn du da sitzt mit einer Flunsch, dann kommt das anders rüber beim Gegenüber, als wenn du sitzt und lächelst, sagt man ja immer.
Ja,
Ne?
absolut. Also es kommt nicht nur darauf an, was du sagst, sondern vor allem natürlich auch, wie du es sagst. Ja? Das macht natürlich einen Riesenunterschied. Und wenn du natürlich nicht dahinter stehst, kannst du es nicht verkaufen oder ein alter Merksatz wieder von mir. Der Preis ist immer nur ein Problem im Kopf des Verkäufers
Ja.
oder der Verkäuferin.
Also ich bin fest davon überzeugt, dass wenn du selber glaubst, dass dein Angebot austauschbar ist, dass es nicht das Beste ist, was der Kunde überhaupt nur haben kann, dann kommunizierst du das unbewusst und dann ist es auch ja keine Überraschung, dass da der Preisdruck als direktes Resultat kommt.
Und wenn wir mal ehrlich sind, ist ja auch dieses Preisargument oder dieses zu teuer Argument oder Einwand, Vorwand, was auch immer. Ja, auch die meistgenannte Lüge im Verkaufsgespräch, ja, das verwenden wir dann auch, wenn wir irgendwie sagen, ah, das fühlt sich mir nicht gut an oder ich mag den Typen einfach nicht, ja, anstatt dem dann jetzt die Wahrheit zu sagen und wir vielleicht noch ein emotionales Streitgespräch führen, sagen wir halt einfach zu teuer, weil wir ja auch gelernt haben, dass die meisten Vertriebler sich damit schnell zufrieden geben und dann gehen und sagen wieder zur Firma noch zum Chef und so, liegt ja nicht an mir, liegt ja daran, ihr seid immer zu teuer, ja, nur weil wir hier so schlechte Kostenkalkulationen haben, so. Und das hat natürlich was mit mangelnder Selbstreflexion zu tun und natürlich auch mit mangelnder Vertriebskompetenz, weil das kann ich ja auch im Gespräch schon rausfinden, ob das wirklich der echte Einwand ist oder ob es nur ein Vorwand ist.
Sehr gut. Nächster Mythos oder wollen wir noch weiter
Ja, nee, hau raus.
am
Nächsten Mythos,
Preis?
komm.
Mehr Leads sind mehr Umsatz.
Ja.
Teurer Mythos, hätte ich gesagt, ja?
Sehe ich auch so, ja.
Entschuldige.
Was haut du doch mal zuerst in den Gedanken
Naja,
raus?
weil er sich so leicht mit einer einzigen Maßnahme umsetzen lässt, ja? Mehr Budget für Lead-Generierung, tatsächlich kommen da im Prinzip nur 12% der prognostizierten Pipeline-Deals raus, ja? Die wirklich konvertieren. Also
Ja.
wenn du in, das ist der Spray and Pray, das Dynamitfischen nenne ich das immer. Ne? Also du kannst natürlich 2000 Leads zum falschen Zeitpunkt ansprechen. Das bedeutet aber nicht, dass du mehr Umsatz machst. Garantiert nicht.
Ja.
Das Gesetz der großen Zahl rettet dich vielleicht noch irgendwie, aber garantiert nicht qualifiziert.
Ja. Nee, absolut. Also aus dem Gedanken, wie du sagst, schon mal mit Dynamitfischen und Spray and Pray heraus, ja, zum einen. Zum anderen ist natürlich auch hier wieder, sorry, wenn ich mich wiederhole, aber auch wieder mangelnde Selbstreflexion, zu sagen, hey, ich brauche mehr Leads und wenn ich nicht verkauft habe, dann liegt es ja nicht an mir, sondern an den Leads. Das heißt, wir machen einfach mehr vom Gleichen und bekommen natürlich dann ein Vielfaches von dem Gleichen, aber natürlich mit einem erhöhten Arbeitsaufwand. Die Frage ist halt auch, was muss ich im Prozess verändern, um eine höhere Conversion aus Lead zu Kunde zu machen?
Ja.
Punkt Nummer eins. Punkt Nummer zwei, wir dürfen bei dieser Methode auch immer nicht vergessen, weil irgendwann sind wir immer durch den Markt. Und wenn wir einfach nur schlecht performen und wieder dann wieder vorne anfangen, dann haben wir halt irgendwann auch ein komisches Image. Das kann ich vielleicht im B2C-Markt durchziehen, wo ich sage, boah, ich habe hier potenziell, weiß ich nicht, 10 Millionen Kunden, die in Frage kommen. Brauche ich eine Weile, bis ich durchkomme, aber in kleinen, teilweise ja sehr kleinen B2B-Märkten, hast du natürlich dann irgendwann dann auch ein Problem mit deinem Image. Und das ist natürlich doppelt fatal.
Das Image, und dann würde ich halt einfach sagen, ja, dieses Pipeline-Problem, das ist kein Volumenproblem. Wir haben gestern sage ich schon, letzte Woche haben wir darüber gesprochen, über die Kaufsignale, die man erkennen kann. Der richtige Zeitpunkt, das Timing-Problem. Ja, dieselbe Menge Leads, die ich heute vielleicht pauschal mit einem generischen Angebot anspreche, in der Hoffnung, dass sich irgendjemand meldet, die kann ich natürlich auch zum richtigen Zeitpunkt kontaktieren. Und ich bin mir relativ sicher, dass du 3 bis 4 Mal höhere Erfolgswahrscheinlichkeit hast, wenn du das tust und dann tatsächlich was hängen bleibt.
Ja, und ich
Und
erinnere.
du hast deinen Markt nicht sofort durch, ne? Du hast gerade gesagt.
Ja, und ich erinnere ja auch nochmal an die Episode, die wir ja vor kurzem veröffentlicht haben, wo wir gesagt haben, das liegt ja auch, das Gold liegt ja auch in der Bestandskundenbetreuung, in der Liste. Das heißt, wo wir auch gesagt haben, ne, die Kosten für Neukundenakquise ist bis zu 25 Mal höher als für den Bestandskundenausbau. Das gehört ja auch mit zu dieser Wahrheit, wieder nicht nur mehr Umsatz, weil ich mehr Neukunden habe, sondern ich, ne, ist ja dieser Irrtum drin, sondern ich kann ja auch die Bestandskunden weiter ausbauen und dann lieber auch den Prozess zur Neukundenidentifikation hochwertiger aufsetzen, plus vielleicht eine bessere Vorqualifizierung,
Richtig.
dann habe ich natürlich auch, ich sag mal, die Ressourcen, die ich dann ja den, ich sag mal, den Menschen auf das Thema Neukundenakquise setze, was ja der teuerste Kostenblock mit ist, der hat natürlich dann anders hohen Wirkungsgrad und damit natürlich am Ende des Tages auch mehr Erfolg.
Weniger ist mehr. Ne? Weniger ist mehr.
Aber
Starker Fokus auf die wenigen Kunden als verteilter Fokus auf ganz viele.
genau, aber mit hoher Qualität. Nicht
Mit
als
hoher
Ausrede, so
Qualität.
nach dem
Ja,
Motto, die haben
natürlich.
gesagt, machen weniger, dann wird es besser, sondern die weniger mit einer extrem hohen Vorfilterung und Vorqualifizierung.
Teurer Mythos. Noch was hinzuzufügen oder
Ja,
nächster
einen können wir noch
Mythos?
mal, oder?
Naja gut, also einen weiteren und hatten wir ja in der jüngsten Vergangenheit auch schon öfters. Wer viel redet, verkauft viel.
Ich würde es konkretisieren, am Anfang viel nicht reden, sozusagen, viel fragen und dann natürlich an der richtigen Stelle
Ja.
jetzt nicht unbedingt automatisch viel reden, aber dann steigt natürlich der Redeanteil in der Präsentation der Lösung oder natürlich auch beim Angebot dann mal. Und dann kommt wieder der Punkt der Hardcut, wo du gar nicht reden solltest, nämlich wenn das Angebot ausgesprochen ist. Und dementsprechend darf man das gerne natürlich phasenweise selektiv verändern, seinen Redeanteil, aber die meisten labern viel zu viel. Ja, die meisten Vertriebler reden über 80% und das ist grandios schlecht.
Naja, man muss sich halt überlegen, jedes Mal. Wenn du selber redest, nimmst du natürlich dem Kunden die Chance dazu. Und Lernt man ja bei dir im Sofaverkauf, also nicht nur Stille ertragen ist wichtig in so einem Gespräch. Wenn du den Kunden korrekt führst, dann überzeugt er sich ja im Prinzip selbst,
Genau.
wenn du die richtigen Fragen stellst.
Erst gibt er, lässt er dir die Bedienungsanleitung geben, wie du es ihm gleich verkaufst. Dann verkaufst du es ihm so und dann hältst du auch wieder an der richtigen Stelle mal die Klappe, weil dann kann der Kunde auch kaufen, anstatt den Kauf wieder zu zerreden.
Also fairerweise muss ich natürlich sagen, hier oberschullehrerhaft aufzutreten, von mir ist ja auch so ein bisschen verlogen, ja, weil also das ist zum Beispiel ein Ding, das fliegt mir jedes Mal selber um die Ohren. Ja, das muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich bin immer der Meinung, bin ganz stolz auf mich nach dem Verkaufsgespräch, dass ich diesmal die Klappe gehalten habe oder sehr viel weniger redet habe. Und dann gucke ich auf die Wörter pro Minute, auch im Vergleich Redeanteil mit Kunde. Und ich erschrecke mich jedes Mal. Weil selbst wenn ich glaube, ich habe wenig geredet, habe ich viel zu viel geredet, immer noch. Doppelt so viel, wie ich sollte.
Wir haben das bei einem Großkunden mal ausgewertet. 1000 Gespräche, Gesprächszeitfenster maximal 60 Minuten,
Ja.
durchschnittlicher Redeanteil 51 Minuten durch den Vertriebler bei einem maximal 60 Minuten langen Gespräch. Du weißt doch, warum ich sage, die meisten reden über 80%. Ja, so. Katastrophe.
Ja, und auch hier wieder an die eigene Nase gefasst. Und dann kommt noch dazu, wenn du dann diesen Redeanteil für dich beanspruchst, dass du dann fachsimpelst. Weil du so verliebt bist in deine technische Lösung, die ja zugegebenermaßen cool ist, aber ja, nicht in dem Moment.
Aber du bist ja auf dem Weg der Besserung, Herr Lüthers. Deswegen ist es ja gut, dass wir heute wieder drüber sprechen. Manchmal ist ja dieser Podcast auch ein bisschen Therapie für dich, weißt du ja. Und wie gesagt, wenn man sich das immer wieder bewusst macht, dann wird es halt immer ein paar Prozentpunkte besser, wie der Redeanteil runtergeht und dann wird es halt auch gut. Das Schöne ist ja, ich sehe das aus einer pragmatischen Sicht, auch wenn ich nicht so viel selber reden muss, dann habe ich es ja auch einfacher, ist ja auch entspannter. Ich muss halt zuhören, muss die Informationen verarbeiten, muss wissen, an welcher Stelle ich die richtigen Vertiefungsfragen stelle,
Ja.
wo ich mal was Cleveres zu sagen habe und wo ich halt auch mal die Klappe halten sollte. Und das schult ja nicht nur fürs Verkaufsgespräch, das ist ja im Leben nicht anders.
Ja, also hier ganz konkret würde ich halt empfehlen, einfach die technischen Hilfsmittel zu nutzen, die es ja gibt, den Gesprächsanteil zu schätzen. Wie gesagt, aus eigener Erfahrung, da liegst du meistens gravierend falsch. Also wirklich mit einem Tool dann vielleicht ein Transkript dann auswerten, was du ja heute sowieso siehst und dann. Ist das sehr wertvoll?
Ich würde sagen, wie gesagt, drei Dinge heute. Ja, drei Dinge, worauf man wieder achten kann. Quick and dirty für die Woche.
Es war ein Quickie heute. 13
Ja,
Minuten.
wir können ja nicht jedes Mal eine Stunde machen. Ja, tritt der Hörer ja irgendwann auch durch. Ja.
Ja, gut, es gibt ja noch mehrere Mythen. Machen wir dann andermal. Okay, dann.
Können wir zum neuen Format dann irgendwann machen. Machen wir ab und zu einfach dieses Mythen-Podcast. Aber ich, wie gesagt, das bei allem Gequatsch jetzt von uns, wie gesagt, einfach die drei Dinge umsetzen, berücksichtigen. Vielleicht betrifft dich ja nur eins oder zwei davon. Aber wie gesagt, das eine kann schon wieder ganz viel Ergebnis produzieren.
Genau, und wenn dir die Episode zu kurz war, dann hör eben einfach eine der restlichen 96, die es gibt.
Viel Erfolg.